Viktor, danke für deine wunderbare Eröffnung. Ich möchte mit euch heute auch einer Frage nachgehen. Und vielleicht ist diese Frage für dich eigentlich gar nicht so relevant oder ich nenne es anders, vielleicht renne ich mit dieser Frage bei dir offene Türen ein, dann freue ich mich. Dann hast du die Aufgabe heute ein bisschen zu prüfen, ob es bei dir im Herzen und vor allen Dingen in der Gemeinde mit diesem Soll-Ist-Zustand passt. Also wie sollte es sein und wie ist es bei uns in der Gemeinde und was kannst du vielleicht dafür tun und dazu tun, um es diesem Ist oder Entschuldigung, diesem Soll-Zustand, also wie sollte es sein, tun kannst, damit es so wird. Und falls dich diese Frage betrifft, weil du dich schon länger damit auseinandersetzt oder vielleicht noch gar nicht dir diese Frage gestellt hast, dann freue ich mich, wenn du heute einfach mit mir, mit uns dieser Frage nachgehst. Und diese Frage ist auch etwas, was uns Älteste beschäftigt und auch einige in unserer Gemeinde. Und sie hat etwas damit zu tun, dass wir schon seit 20 Jahren als Lifebase bestehen, als diese Gemeinde hier. Und manche fragen sich, und was jetzt? Also 20 Jahre, wunderbar, was machen wir denn? Wie gehen wir weiter vor? Und das Klientel, die Menschen, die wandeln sich auch ein Stück weit, neue kommen dazu, alte gehen, alte kommen wieder, die mal vor langer Zeit hier waren. Und diese Frage ist eine doppelte. Braucht es eine Ortsgemeinde? Also braucht es Ortsgemeinden? Und damit verbunden die Frage, braucht es eine verbindliche Mitgliedschaft? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen, anhand auch des Wortes Gottes schauen, was sagte die Bibel dazu? Und ich kann dir jetzt schon sagen, es gibt nicht den Vers, wo es heißt, und werde Mitglied in einer Ortsgemeinde. Geschweige denn, werde Mitglied bei Lifebase. Und dennoch glaube ich, dass uns das Wort Gottes einiges dazu zu sagen hat, ob es denn eine Ortsgemeinde braucht. Und vielleicht ist das gar nicht die wichtige Frage, sondern die wichtigere ist, und braucht es eine verbindliche Entscheidung für eine Ortsgemeinde? Und dazu habe ich einige Stellen uns mitgebracht. Wir werden vielleicht nicht alle in diesem Ausmaß uns anschauen, aber ich glaube, sie werden uns dahin führen, was eine mögliche Antwort ist. Und vor allen Dingen wird diese Frage, der wir nachgehen, auch helfen, ein Stück weit nachzuvollziehen, wie die Gemeinde im Neuen Testament sich entwickelt hat. Auch das ist, glaube ich, eine gute und wichtige Frage. Und so beginnen wir natürlich wo? In der Apostelgeschichte. Und ich möchte mit euch einige Verse zu Beginn aus der Apostelgeschichte lesen. Das ist Kapitel 5, die Verse 12 und 13. Dort heißt es von der Gemeinde, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Da gibt es eine Begebenheit, dass in einer Gemeinde, in dieser Gemeinde in Jerusalem, etwas Schlimmes passiert und daraufhin haben manche Angst, sich dieser Gemeinde anzuschließen. Und zwar nicht, weil sie denken, oh, diese Gemeinde ist aber komisch, sondern so zu tun, als würde ich dazugehören, davor habe ich Angst. Also, und dennoch, wenn wir weiterlesen, heißt es, und immer mehr Leute kamen dazu und wurden Teil dieser Jerusalemer Gemeinde. Und was hier als erstes sichtbar wird, ist, da ist eine Gruppe, die sich treffen. Und ich weiß nicht, wie lange du schon bei Lifebase bist, aber du hast wahrscheinlich festgestellt, Gemeinde ist so eine interessante Sache. In irgendeinem Verein, in einem Fußballverein treffen sich Fußballbegeisterte. Und im Automobilclub treffen sich Leute, die gerne an Autos rumschrauben oder sonstiges machen. Victor spielt Tischtennis, da kommen Leute zusammen, die wollen auch Tischtennis spielen. Und wenn du beim Volleyball bist, dann wollen sie nicht quatschen, sie wollen Volleyball spielen. Also es gibt einen bestimmten Zweck, warum sie sich treffen. Und sie sind alle irgendwie ähnlich gestrickt. Wenn du eine Gemeinde anschaust, dann stellst du fest, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Der eine geht gerne Sport machen, die anderen wollen mit Sport überhaupt gar nichts zu tun haben. Die einen lieben es, Zeit mit Menschen zu verbringen. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die zwar hier hinkommen, aber sagen, boah, Menschen sind mir so anstrengend. Was verbindet uns? Und ich möchte euch dazu ein kleines Zitat von jemandem vorlesen. Und das fand ich sehr schön, das beschreibt Gemeinde ein Stück weit. Die Gemeinde, das klingt nach einem sehr merkwürdigen Ort, um diese Institution zu erwähnen. Aber wenn du beginnst, darüber nachzudenken, wirst du feststellen, dass genau das der Punkt ist, der die Gemeinde zur Gemeinde macht. In der Gemeinde gibt es nicht zuerst um Unterweisung oder Lobpreislieder oder den Sonntagmorgen. Es geht um eine Gemeinschaft von Menschen, die in den Augen der Welt völlig unterschiedlich ist, die nur Christus gemeinsam haben und dennoch in Einheit und Liebe zusammenleben oder vielleicht gerade deswegen und somit Gott die Ehre geben. Unterweisung führt die Gemeinschaft, Lobpreis ist die Reaktion darauf, aber das Herzstück der Gemeinde ist die liebevolle Gemeinschaft untereinander und das Ehren Gottes. Das beschreibt ein Stück die Gemeinde und ich finde den Gedanken wichtig und interessant. Für die Welt ist es eigentlich komisch, dass wir uns zusammentreffen, weil wir so unterschiedlich sind. Und hier treffen sie sich in der Apostelgeschichte und in der Apostelgeschichte 6,2 zum Beispiel können wir dann lesen, dass die Apostel die Jünger beriefen. Also die Jünger berufen die Jünger zusammen. Kommt alle zusammen. Und das zeigt eigentlich, dass schon damals klar war, wer gehört zu mir, wer gehört zu uns, wer gehört in diese Gruppe und wer nicht. Und es war sogar so klar, das war nicht nur mir klar, der ich dazugehöre, sondern es war auch Jerusalem, also den Menschen, die nicht dazugehörten, auch klar, wer gehört dazu und wer nicht. Das heißt, ein wichtiger Aspekt einer Ortsgemeinde scheint mir zu sein, ich weiß, wer dazugehört und ich weiß auch, wer nicht dazugehört. Das ist ein wichtiger erster Aspekt. Also gehörst du zu Lifebase? Weißt du, dass du zu Lifebase gehörst? Und weiter lernen wir, auch schon in der Apostelgeschichte, dass diese Gemeinde sich anfängt zu organisieren. Ja, da treten erste Probleme zum Beispiel auf. Da gibt es griechische Christen, also griechische Juden, die Christen geworden sind, und Juden aus Jerusalem, die Christen geworden sind. Und dann gibt es Menschen, die Hilfe brauchen, also ältere Menschen, die vielleicht kein Einkommen haben. Und die griechischen Juden, die eigentlich hinzugezogen sind, merken auf einmal, wir werden benachteiligt. Also ich bin Witwe und ich bekomme gar nichts. Und die jüdische Witwe, also die aus Jerusalem ist, die bekommt ihren Anteil. Was soll das denn? Und so beschweren sie sich. Und die Apostel beginnen und sagen, wir müssen aus unserem Kreis Menschen suchen, Diakone suchen, die dieser Aufgabe nachgehen werden. Die dann auch wissen, wem sie helfen, wem nicht. Das heißt, hier beginnt die Gemeinde sich zu organisieren. Wie auch immer das dann irgendwie aussieht. Und tatsächlich, wenn wir dann in die Briefe schauen, zum Beispiel in den Timotheusbrief, dann lernen wir, dass diese Organisation so weit geht, dass es scheinbar eine Liste gibt, auf der Witwen aufgeschrieben sind, eingetragen sind, denen zu helfen ist. Und es gibt sogar ein Regelblatt, oder sie wissen, wie sie unterscheiden, wer kann auf dieser Liste drauf und wer sollte auf dieser Liste nicht draufstehen. Das bedeutet, sie kannten ihre Witwen und sie wussten auch, wer von diesen Witwen ist bedürftig und wer nicht. Also auch da, die Organisation geht so weiter, dass, wie auch immer das dann aussah, ob es wirklich eine Liste war, das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass sie es festgehalten haben, auf irgendeine Art und Weise. Sie mussten sich organisieren, denn wenn Menschen zusammenkommen, dann müssen Regeln sein, da muss es eine gewisse Ordnung haben und wir wissen auch, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für eine Ortsgemeinde. Also Ich denke, das ist die erste Frage, ob es überhaupt Ortsgemeinden gab. Dann würde ich sagen, ja, die gab es. Und ob es eine braucht, würde ich auch sagen, das scheint mir tatsächlich wichtig zu sein, denn sonst könnten die Witwen oder auch andere arme Leute, die nicht wissen, wie sie klarkommen sollten, besonders damals gab es eben keine Rentenversicherung und so weiter, wie hätten sie dann überleben können? Wie hätten andere wissen können, dass sie Hilfe brauchen? Also Organisation ist wichtig. Und diese Organisation geht so weiter, dass die Apostel sagen, die einzelnen Ortsgemeinden sollen aus ihrem Kreis nicht nur Diakone berufen, sondern vor allen Dingen Älteste berufen. Also Leute, die die Gemeinde leiten. Und dann gibt es Stellen wie zum Beispiel in 1. Petrus 5, wo dann beschrieben wird, wie ein Ältester zu sein hat. Zum Beispiel, dass es heißt, der Älteste ist nicht der Chef, der sagt, du sollst ackern und ich bin derjenige, der dir sagt, wo es lang geht, sondern dort heißt es, er ist der erste Diener und er trägt die Verantwortung für diese Gruppe. Und es wird deutlich, dass es eine feste, bestimmte Gruppe ist. Also wenn ich als Ältester, der ich hier in dieser Gemeinde Ältester bin, in eine andere Ortsgemeinde komme, dann kann ich nicht hingehen und sagen, übrigens, ich bin Ältester und ich würde euch jetzt gerne mal sagen, wie ihr zu leben habt oder was ich hier nicht in Ordnung finde oder welche Regeln ich besser finde. Die würden mich mit dem Besen davonjagen. Also es wird deutlich, es ist eine feste Gruppe, die da ist. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, wenn es nicht irgendwie geregelt ist, wer gehört dazu und wenn nicht, auf wen sollten die Ältesten aufpassen? Wen sollen sie hüten? In Hebräer heißt es auch übrigens, dass die Gemeindeglieder oder die Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, auf die Ältesten hören sollen, sich ihnen unterordnen sollen und es gibt auch Stellen, wo es sogar heißt, sie sollen sie ehren. Wenn es keine Ortsgemeinde gibt, keine Regel gibt, auf wen ich achten soll und vor allen Dingen, wer dein Ältester, dein Hirte ist, dann musst du entweder auf alle hören oder auf niemanden. Also irgendwie muss das ja geregelt sein. Und mir scheint, dass dieser Prozess, diese Regelung, wie auch immer er dann in den Gemeinden aussah, eine feste Regel war. Und es gibt Kriterien der Bibel, wie ein Ältester zu sein hat, wie man Älteste beruft, aber es gibt nicht irgendwie, wo du sagst, wo das dann steht und führe eine Liste oder, keine Ahnung, trage das in das Büchlein ein, das Grüne bitte, aber irgendwie ist es geregelt, denn ich muss wissen, wer meine Schafe sind. Ich muss wissen, auf wen ich zu achten habe. Und der andere muss wissen, wer sein Hirte ist. Und zwar schon allein deswegen, welche Autorität habe ich denn über dich, wenn du dich nie verbindlich dazu entschieden hast, dazu zu gehören. Auch wenn es heißt, die Ältesten haben von Gott die Autorität bekommen, brauchen wir auch eure Autorität, oder besser gesagt, eure Bestätigung, dass wir Autorität über euch haben. Denn wenn ich dann sage, hör mal, mir ist aufgefallen, dass du ein paar Sonntage nicht da warst, dann sagst du, wer bist du denn, dass du das entscheidest? Weißt du was, morgen komme ich gar nicht mehr. Oder wenn ich sage, hör mal, ich habe gesehen, gestern hatten wir Männerabend und Johannes hat uns dazu aufgerufen, wir sollen aufeinander Acht geben, fand ich sehr schön. Und ich als Ältester oder wir als Ältester haben auch diese Aufgabe und ich gehe hin und sage, hör mal, mir ist aufgefallen, dass da müssen wir dran arbeiten. Und du sagst, weißt du was, ich habe jetzt die Gemeinde besucht, aber wenn du jetzt so kommst, dann suche ich mir eine neue Gemeinde, eine andere Gemeinde. Denn welche Autorität habe ich denn überhaupt? Und für mich stellt sich sogar die Frage, für mich persönlich, darf ich überhaupt zu dir kommen? Bist du überhaupt mein Schaf? Das ist gar nicht so einfach, das dann zu entscheiden, wenn nicht etwas Verbindliches da ist. Das heißt, es ist ein Stück weit für mich als Ältesten hilfreich. Aber ich glaube auch für dich, dass du weißt, ich habe mich verbindlich dazu entschlossen, denn dann darfst du auch zum Ältesten kommen und sagen, hör mal, warum achtest du nicht auf mich? ich bin doch dein Schaf. Und ich schaue nach, oh ja, du hast recht, du bist mein Schaf und ich habe nicht auf dich geachtet. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und tatsächlich lesen wir zum Beispiel in Römer, und mir scheint das ein Zeichen zu sein, dass tatsächlich dort Gemeinde, Ortsgemeinden verbindlich da waren. Denn es heißt zum Beispiel, als Paulus von einer Frau spricht, die sie aufnehmen sollen, dass er sagt, nehmt sie bitte auf. Und vor allen Dingen bei seinen Grüßen sagt er, es grüßen euch, also das ist Kapitel 16, Vers 16, glaube ich, wenn er das lesen, nachlesen will, es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Also nicht, es grüßt euch die Gemeinde, die weltweite Gemeinde, sondern es grüßen euch alle Gemeinden. Es sind mehrere. Ich hoffe, es sind viele. Das heißt, es sind Gemeinden, die sich irgendwo treffen und sich als Individuum verstehen, in diesem Sinne, dass sie sagen, ja, wir haben Älteste bei uns, aber eigentlich ist Christus unser Herr. Das heißt, kein Papst und kein anderer Ältester aus irgendeiner anderen Gemeinde hat das Recht zu kommen und uns zu sagen, wie wir zu leben haben, sondern wir sind Schafe dieses Hirten. Und er ist ein Mitschaf eigentlich, denn der Oberhirte ist Jesus Christus. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir das irgendwie regeln, denn Menschen brauchen Regeln. Wir brauchen scheinbar überall Regeln, egal ob du auf der Arbeit bist, egal wo du hingehst, überall verpflichtest du dich auf eine gewisse Art und Weise. Warum sollten wir das nicht in der Gemeinde auch so handhaben? Für uns ist das sehr wichtig. Und ein weiterer sehr, 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 sehr wichtiger Punkt ist, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, was Gemeindezucht ist und haben festgestellt, es beginnt damit, dass wir aufeinander aufpassen müssen. Dass wenn einer falsch lebt, also nicht nach Gottes Willen lebt, dann kann ich zu ihm hingehen und unter vier Augen ihm versuchen, dort wieder aufzuhelfen. Und das geht aber so weit, dass wenn dieser Mensch sagt, ist mir doch egal, ich lebe trotzdem so und bleibt in diesem falschen Handeln, also in dieser Sünde, dass man sagt, okay, dann müssen wir dich leider ausschließen aus unserer Gemeinschaft. Wie kann ich jemanden ausschließen, wenn er gar nicht drin ist? Wie kann ich jemanden regelkonform ausschließen, zum Beispiel, dass ich sage, dies und das kannst du nicht mehr, du kannst daran nicht mehr teilnehmen, weil du dieser Sünde nachgehst und du willst nicht von dieser Sünde lassen. Er wird mir sagen, wer bist du denn, dass du das, von was willst du mich ausschließen? Dann gehe ich in eine andere Gemeinde und dann nehme ich das Abendmahl. Du willst mich vom Abendmahl ausschließen? Pff, ist mir doch egal. Und wenn der Pastor dann dort fragt, was ist denn mit deiner Gemeinde, dann wirst du sagen, ja, ich habe zwar eine Gemeinde besucht, aber ich war dort nicht wirklich Mitglied und sie hat mir nicht so gepasst und deswegen bin ich zu euch gekommen. Wenn aber einer tatsächlich sagt, ich bin eigentlich noch dort Mitglied, dann ist es normalerweise tatsächlich so, dass der Pastor oder der Älteste uns anruft und sagt, was ist denn los? Gibt es irgendwas, was zu klären ist? Und dann dürfen wir das bereinigen. All diese Dinge können wir nicht tun, wenn es nicht irgendwas Verbindliches ist. Es ist unmöglich, etwas jemanden auszuschließen. Und nicht, dass ihr mich missversteht. Ich will nicht, dass ihr Mitglied werdet, damit ich euch endlich ausschließen kann. Sondern es geht darum, dass wir die Möglichkeit bekommen, und ich meine nicht wir Älteste, sondern wir als Gemeinde, aufeinander aufzupassen. Wir können aufeinander nicht Acht geben, wenn ich gar nicht weiß, ob das mein Bruder, meine Schwester ist oder ob das ein Besucher letztendlich ist, der sich eigentlich noch nicht entschieden hat, will ich zu dieser Familie gehören oder nicht? Und in einer Familie gibt es Regeln. Und die Familie entscheidet selbst, welche Regeln gelten und welche nicht. Also hier gibt es so viele Familien und ich bin sicher, wenn ich da hereinkomme, dann haben sie andere Regeln, als ich zu Hause es habe. Und das ist okay. Und Gemeinde, Ortsgemeinde ist genau dasselbe. Jede Ortsgemeinde hat das Wort Gottes und es gibt Dinge, die sind unverrückbar. Und dann gibt es andere, die müssen geplant, organisiert und gemanagt werden. Und die Gemeinde darf das dann entscheiden. Und in diesem Prozess sind wir ein Stück weit. Wir sind seit 20 Jahren da, hier, Livebase, und überlegen uns, gibt es vielleicht Dinge, die wir neu regeln müssen oder konkretisieren müssen oder vielleicht auch hat sich diese Frage früher nie gestellt und auf einmal kommt sie. Und das sind solche Fragen, die wir uns oft stellen und deswegen predigen wir auch darüber. Und ein weiterer schöner Anlass ist, in 2 Wochen werden tatsächlich bei uns Leute wieder zu Mitgliedern. Darauf freue ich mich sehr. Und ein Paar ist noch nicht ganz so lange dabei, das andere Paar ist schon länger dabei und hat sich entschieden, okay, ja, wir wollen es verbindlich machen. Das ist auch ein Grund, warum wir darüber predigen, weil vielleicht hast du dir diese Frage nie gestellt. Vielleicht dachtest du doch, ich bin doch immer da. Dann geh doch einfach davon aus, dass ich dazu gehöre. Aber hast dich nie wirklich in diesem Sinne damit auseinandergesetzt, sollte ich es verbindlich machen. Und das wäre uns Ältesten eine Hilfe, aber ich glaube auch der Gemeinde und dir selbst auch. Das heißt, das ist letztendlich etwas, wie es auch immer im Neuen Testament aussah. Ob sie Listen geführt haben, aber sie wussten ganz genau, wer gehört dazu und wer nicht. Denn Paulus fordert zum Beispiel in 1. Korinther. Schlag mich tot. Fordert er dazu auf, da ist jemand, der lebt wie ein Teufel. Also er lebt und tut Dinge, wovon Paulus sagt, das würden nicht mal die Heiden tun und ihr tut das. Und ihr sagt, ach, es ist doch alles Gnade. Der sagt, nein, dieser Mensch, er muss ausgeschlossen werden und zwar erstens, um die Gemeinde zu schützen und zweitens, damit er erkennt, dass er tatsächlich in Sünde lebt und damit er Buße tun kann und zurückkommen kann, damit ihr ihn wieder aufnehmen könnt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also mir scheint, es ist Gottes Plan, dass wir zu einer Ortsgemeinde gehören. Denn alleine können wir den Glauben nicht leben. Alleine könnten wir zum Beispiel 1. Korinther 12 oder Römer ab Kapitel 12 gar nicht leben. Einander zu lieben, dazu brauche ich jemanden. Oder einander aufzuhelfen, einander zu ermutigen, zu ermahnen und so weiter. Dazu brauche ich ein Gegenüber. Also geistliches Leben, Christsein, Jüngerschaft funktioniert alleine überhaupt gar nicht. Und es funktioniert auch nicht, wenn wir so eine lose, unverbindliche Gruppe sind, die eigentlich jederzeit sagen kann, mir gefällt es hier nicht, ich gehe woanders hin. Und Familie ist ja auch so ein Ding, da sage ich auch manchmal, boah, mir gefällt es hier nicht, aber ich muss bleiben. Und wir als Ortsgemeinde sind eine Familie, die wir uns erstens grundsätzlich durch Christus, dadurch, dass er unser Fundament ist, sind wir in dieser weltweiten Familie sind wir drin. Aber die Ortsgemeinde ist ein Stück weit die Familie, die wir uns aussuchen. Und keine Familie ist perfekt, Livebiz ist nicht perfekt, ganz sicher nicht. Es gibt so viel Luft nach oben, aber deswegen sollst du verbindlich mit dabei sein. Denn dann können wir uns auch sagen, er hat sich entschieden, er will ein Stück weit mittragen und dann kann ich ihm da auch vertrauen, dass ich ihm Aufgaben gebe und sage, danke, dass du das mittragen willst. Ja. Ich glaube, dass letztendlich auch ein Stück weit es Gottes Art ist, mit uns umzugehen, denn Gott bleibt nie unverbindlich. Er schließt immer Verträge ab und diesen sogar mit Blut besiegelt. Wer sind wir, dass wir sagen, wir brauchen das nicht? Und Gott hat mit den Menschen sogar Verträge geschlossen und zwar genau auf die Art, wie es damals üblich war. Als er mit Abraham zum Beispiel einen Bund schließt, dann tut er es so, wie es damals üblich war. Und als er später mit dem Volk Israel einen Bund schließt und Gesetze verabschiedet, dann tut er es auf eine Art, die damals üblich war. Wieso sollten wir nicht überlegen, wie ist es bei uns heute üblich, gewisse Dinge verbindlich zu machen und das dann auf diese Art und Weise letztendlich zu machen? Übrigens, ich habe eine PowerPoint mitgebracht, die ich überhaupt nicht benutze. So, während ich rede, könnt ihr euch das ja nochmal angucken. Das ist das, was ich bis jetzt ungefähr gesagt habe. Das heißt, ich denke, wir als Älteste denken das, dass wir verbindlich einer Gemeinde zugehören sollten. Und diese Ortsgemeinde muss nicht unbedingt Live-Biss sein. Wir würden uns freuen darüber, aber du solltest dich entscheiden. Und wir haben einige, oder ich habe einige Glaubenssätze mal angeschaut von verschiedenen. Und mir ist eines sehr schön und gut nicht nur im Gedächtnis geblieben, sondern ich fand es wirklich schön, das zu hören. Und es beschreibt eigentlich auch das, was ein Stück weit Verbindlichkeit mitbringt. Das ist auch von einer schwäbischen Baptistengemeinde. Und dort heißt es: Wir glauben, dass eine wahre christliche Gemeinde ein Zusammenschluss gläubiger, ungetaufter Christen ist, die einen Bund geschlossen haben, sich zu bemühen, alles zu halten, was Christus geboten hat, den öffentlichen Gottesdienst zu halten, unter der Leitung des Heiligen Geistes aus ihrer Mitte Hirten oder Aufseher und Diakone zu wählen, die Taufe und das Abendmahl zu verwalten, christliche Gemeindezucht zu üben, Frömmigkeit und Bruderliebe zu fördern und zur allgemeinen Verbreitung des Evangeliums beizutragen. Und dass eine jede solche Gemeinde ein unabhängiger Teil ist, der in seiner Beziehung zu anderen christlichen Gemeinden frei ist und nur Christus als ihr Haupt anerkennt. Das finde ich fasst das eigentlich sehr, sehr schön zusammen, dass es etwas Verbindliches ist. Wir gehen einen Vertrag miteinander ein. Und ich habe einfach mal einiges mitgebracht, was gewisse Vorzüge sind, finde ich, für verbindliche Mitgliedschaft. Mit Sicherheit gibt es noch einiges mehr dazu zu sagen und vielleicht kannst du auch selber darüber nachdenken. Übrigens, es gibt auch einiges, was wir bei LifeBest besser machen könnten. Ganz, ganz sicher. Und dazu braucht es auch, ehrlich gesagt, dieses Verständnis. Wer gehört überhaupt dazu? Und wem kann ich vielleicht auch Aufgaben übertragen, die ich selber nicht leisten kann? Wir haben sehr viele zum Beispiel, die nicht mehr kommen können, weil sie krank und schwach sind. Die können wir als Älteste gar nicht alle besuchen. Wir haben Leute, die nicht mehr kommen, die aber gerne mal das Abendmahl feiern würden. Und zwar nicht zu Hause alleine am Bildschirm, sondern dass jemand zu ihnen kommt, sie besucht und mit ihnen Abendmahl feiert. Das können wir als Älteste und auch als Diakone teilweise gar nicht leisten. Das sind alles solche Dinge, die tragen wir gemeinsam mit. Und wie könnte ich sie jemandem anvertrauen, von dem ich nicht mal sicher bin, ist er denn nächsten Sonntag überhaupt noch da? Das ist wirklich sehr wichtig. Und Nummer eins ist: Gemeindemitgliedschaft hilft uns, den Frieden und die Reinheit der Gemeinde zu bewahren. Es heißt immer wieder, die Gemeinde Christi ist seine Braut und sie soll rein sein. Wie kann ich jemanden, der theoretisch irgendwo ist, den ich nicht sehe, diese weltweite Ortsgemeinde, die auch in den USA und sonst wo sind, wie können wir sie reinhalten, doch nur indem wir uns verbindlich treffen und aneinander arbeiten und uns einander schärfen und reinigen. Das Zweite ist, Gemeindemitgliedschaft schenkt das Privileg der Rechenschaft gegenüber Gemeindeleitern und auch uns gegenüber. Also wie kann ich von jemandem Rechenschaft fordern und jemandem Rechenschaft geben, der gar nicht mit mir verbindlich diese Gemeinschaft letztendlich leben will oder von dem ich nie weiß, ist es nun verbindlich oder vielleicht doch etwas, was nur so ein loses Ding ist, bis wir doch anderer Wege gehen. Und das Dritte ist, Gemeindemitgliedschaft schenkt eine konkrete Art und Weise, Hingabe an eine Familie von Gläubigen auszudrücken. Das geht nur in einer Ortsgemeinde. Also du kannst die weltweite Ortsgemeinde nicht in dieser Art lieben. Du kannst vielleicht Geld geben, dann hört es fast schon auf. Du kannst beten, dann hört es fast schon auf. Mehr können wir für den Christen in Iran zum Beispiel oder in Pakistan nicht tun. Aber hier können wir diese Liebe tatsächlich leben. Und das Vierte, Gemeindemitgliedschaft ist ein sehr gutes Mittel, um der Welt zu sagen, dass wir Nachfolger Christi sind. Dass wir zu etwas und zu jemandem gehören. Denn es ist abstrakt, wenn wir sagen, wir gehören zu Jesus, zu der weltweiten Gemeinde, dann fragen sie, ja, aber zu wem gehört ihr? Wo gehört ihr denn hin? Und dann kannst du sagen, ich gehöre zu LifeBase. Dann weiß er auch, wofür du letztendlich stehst. Und 5, Gemeindemitgliedschaft führt uns in die große Geschichte von Gottes Bundesliebe. Ich habe vorhin das gesagt, Gott schließt einen Bund. Und mit uns hat er den Bund geschlossen durch das Blut Jesu Christi. Wir dürfen auch miteinander einen Bund schließen, um verbindlich zu sein. Und Nummer 6, Gemeindemitgliedschaft ermutigt zur Mitarbeit im Dienst der Gemeinde. Ich glaube, auch das ist wirklich wichtig. Wenn ich mich verpflichtet habe, dann fällt es mir auch leichter, meinen Geschwistern zu dienen. Wobei ich sagen muss, dass es nicht unbedingt Fakt ist. Wir haben auch Menschen bei uns in der Gemeinde, hier bei Livebiz, die keine Mitglieder sind und die wirklich viel füreinander tun. Und dennoch glaube ich, dass das einen Mehrwert hat, dort Mitglied zu sein. Denn es gibt tatsächlich Bereiche bei Livebiz, die du nicht tun kannst, wenn du kein Mitglied bist. Und Nummer 7, Gemeindemitgliedschaft hilft uns, zwischen Nächstem und Hausgenossen des Glaubens zu unterscheiden. Also wir sind aufgefordert, den Nächsten, unseren Nächsten zu lieben, aber wusstet ihr auch, dass Paulus uns auffordert, dass wir mit den Geschwistern noch viel mehr die Verantwortung haben, sie zu lieben, und zwar auf eine Art und Weise, nicht durch Worte, sondern durch Taten. Und wo könnte ich das besser tun als in der Ortsgemeinde, wo ich genau weiß, das ist mein Bruder, meine Schwester, das ist mein Hausgenosse. Also er gehört zu meiner Familie. Und Nummer 8, damit soll es das gewesen sein, Gemeindemitgliedschaft hindert uns daran, es allein zu versuchen. Es gibt einige Christen, die versuchen, ihren Glauben allein zu leben. Aber das funktioniert nicht. Die Bibel sagt uns, der Glaube ist zwar etwas Persönliches, aber nichts Privates. Wir sollen es miteinander teilen. Und eine Sache, die ich nicht aufgeschrieben habe, die ich aber sehr, sehr wertvoll finde, ist, auch wenn ich sage, auch hier gibt es sehr, sehr viel Luft nach oben, in einer verbindlichen Ortsgemeinde, wo du Mitglied bist, hast du eigentlich das Geschenk von Ältesten, die Aufgabe haben, auf dich Acht zu geben, dich zu hüten, dir Nahrung zu geben, die diejenigen sind, die Gott hingestellt hat und ihnen die Aufgabe gegeben hat, dein Diener zu sein, für dich zu dienen, sich auf rechte Art und Weise für dich aufzuopfern. Und ich glaube, das ist ein Privileg, das kannst du eigentlich nur haben, wenn du einer verbindlichen Ortsgemeinde zugehörst. Manchmal kannst du Nutznießer sein, weil Pastoren vielleicht Menschenfreunde sind, nicht ich, aber andere, und dich trotzdem ein bisschen mithüten. Aber eigentlich ist das nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, die Schafe zu hüten, die Gott ihnen anvertraut hat. So heißt es immer wieder, Petrus und so weiter. Und deswegen möchte ich dich hier und jetzt und heute auffordern, wenn du kein Mitglied bist in irgendeiner Gemeinde, sei es hier oder sonstiges, dann möchte ich dich ermutigen, dieser Verpflichtung nachzugehen. Du musst es nicht hier bei Livebiz tun. Wir freuen uns darüber, wenn wir Mitglieder bekommen. Aber es ist nicht so, dass ich diese Predigt halte, um zu werben und anzuwerben in erster Linie, sondern eigentlich nahezulegen, wie wichtig das ist. Such dir eine Gemeinde, die dir besser gefällt, ist in Ordnung. Aber such dir eine Gemeinde, wo du dich entschließt, dieser Familie dazuzugehören, mitzuwirken und vor allen Dingen verbindlich zu sein. Und wir als Livebiz, ich weiß nicht, wie andere das Gemeinde machen, wir machen das tatsächlich, indem wir eine Entscheidung von den Menschen erwarten. Und wir sind gerade im Prozess als Älteste auch ein Stück weit etwas zu erarbeiten, dass du weißt, wenn du zu Livebiz kommst, das ist, wofür wir stehen, das ist, was du erwarten kannst und das ist, was wir von dir erwarten. Und dann darfst du das unterschreiben. Und wir unterschreiben das auch. Das heißt, es ist etwas Verbindliches. Das heißt nicht, du musst jetzt ein Leben lang Livebiz-ler bleiben. Es gibt gute Gründe, zum Beispiel, wenn jemand umzieht, dass er sagt, ich wechsle die Gemeinde und wir entlassen dich mit allem Segen Gottes. Wir werden dich nicht festnageln dein Leben lang. Aber solange du hier bist, hilft es, glaube ich, diese Verbindlichkeit zu haben. Denn dann kann ich nämlich sagen, hör mal, du warst schon 4 Wochen nicht mehr da. Warst du im Urlaub oder was ist los? Und du kannst nicht sagen, das geht dich gar nichts an. Weil ich sage, hey, das haben wir festgehalten. Ich darf dich das fragen. Du darfst mich das auch fragen, wenn der Pastor 4 Wochen nicht da war. Dann darfst du auch fragen, war der im Urlaub oder was ist da los? Aber dann haben wir uns die Möglichkeit gegeben und die Erlaubnis, einander ins Leben hineinzureden, hineinzusprechen, hineinzusehen und unter Umständen auch zu sagen, sag mal, eigentlich ist es wichtig, denn es heißt immer wieder, verlasst die Gemeinschaft nicht. Deswegen möchte ich dich auffordern, werde Mitglied, verbindlich, wo auch immer. Such dir eine schöne Gemeinde und du bist hier herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn du es tust. Und in 2 Wochen werden wir Mitglieder aufnehmen. Ich freue mich darüber. Aber wisst ihr was? Ich kann das auch jeden Sonntag machen. Amen.